Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister hier in Bern. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, bevor wir heute Morgen einsteigen ins Thema, will ich noch was kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diese schöne Einleitung, Herr. Und dass wir sehen dürfen, Herr, es ist dein Joch und ja, wir sind nicht alleine. Du bist mit dabei, du gehst mit bei Ursula in all diese Herausforderungen, gesundheitlich, bei Monika und bei allen anderen, die ja große Probleme haben, Herr, innerlich, aber auch eben körperlich. Wir wollen dir danken, dass du auch mitgehst im Wortstudium, im Glaubensleben. Da sind wir alle auch unterschiedlich, stark von Phase zu Phase. Ja, keiner von uns erlebt konstante und stets nur Höhenflüge. Und ich will dich bitten, dass du Gnade gibst, jeden Tag neu, zum Studium deines Wortes. Auch wenn manchmal nicht viel, Herr, so kannst du trotzdem Erkenntnis schenken. Und wir bitten dich, dass auch jetzt für diesen Gottesdienst, dass wir doch tiefer wachsen dürfen, staunen dürfen über deine wunderbaren Gedanken, auch persönlich für einen jeden von uns. Du seist gelobt, geehrt und gepriesen. Amen. Ja, wir haben heute gemeinsam das Thema, das wir uns anschauen wollen, die Anpassung der Heiligen. Die Anpassung der Heiligen. Dieses Thema, es klingt ja eigentlich eigenartig, nicht wahr? Anpassung. Aber dieses Wort, es hat einen guten Grund und in gewisser Hinsicht finden wir das in der Bibel, im Wort Gottes. Und wir kommen darauf im Fortlauf des heutigen Morgens oder dieser Stunde. Das, was wir heute uns anschauen, das steht in Epheser Kapitel 4. Also wer eine Bibel dabei hat, ich lade herzlich ein, mit aufzuschlagen. Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Und nun zunächst vielleicht als Heranführung. Die Kapitel 1 bis 3, sie führen uns in gewaltige Geheimnisse Gottes, die Paulus durch Gott offenbart bekommen hat. Geheimnisse in Bezug Stellung, in Bezug Reichtum, in Bezug Erhöhung der Gemeinde, des Leibes unseres Herrn Jesus Christus. Also auch du und ich ganz persönlich. Und ab Kapitel 4, hier im Epheserbrief, da beschreibt der Apostel Paulus, wie wir Gläubige unseren Lebenswandel bestreiten sollen. Wie soll dieser aussehen? Auf Grundlage dieser Stellung, zum Beispiel unserer Erhöhung, auf Grundlage unseres Reichtums in Jesus Christus. Ja, wie soll dieser Lebenswandel aussehen? Und gemäß oder beziehungsweise, ja, so als Fazit natürlich, er soll aussehen gemäß dem Ort, wo wir bereits heute schon sind, in unserem Herrn Jesus, wo wir hinversetzt sind, in den überhimmlischen Örtern, also gemäß diesem würdig Wandel. Und nochmals die Frage, ja wie? Mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Geduld, einander in Liebe ertragend. Das ist das elementare Wort in Epheser 4, Kapitel 4, Vers 2. Und zu diesem Wandel gehört auch die bestehende geistliche Einheit aller Heiligen zu wahren, nicht zu verletzen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Die Verse 3 bis 6. Und Einheit wahrend. Das gehört also mit, unbedingt mit dazu. Auf dieser Einheit, Verse 3 bis 6, auf dieser gründet sich nun was wir uns heute anschauen in den Versen 7 bis 16. Auf der Grundlage dieser Einheit spricht Paulus nämlich die verschiedenen Gnadengaben an. Ein würdiger Wandel von uns Gläubigen findet also insbesondere darin Ausdruck, im Einbringen der Gaben Gottes ins Gemeindeleben. Und das findet ja nicht nur am Sonntag statt, sondern es findet 7 Tage die Woche statt. Gnadengaben sind gegeben, dass wir einander dienen. Nun, das als Heranführung zu den Versen, zu denen wir jetzt kommen, die Verse 7 bis 16. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Gaben in perfektem Maß. Gaben im perfekten Maß. Und da schreibt Paulus nun in Vers 7 und 8, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Was sind das für hochkarätige Worte? Jedem Einzelnen, jedem Glied am Leib Christi hat Gott oder wurde die Gnadengabe nach dem Maß des Geschenkes Christi gegeben. Gibt es etwas Besseres? Etwas Besseres als das Maß Christi? Und was hat Gott nicht alles schon in seinem Maß ja so herrlich festgelegt, wenn wir an das Meisterwerk seiner Schöpfung denken? Die Erde, sie hat den perfekten Abstand zur Sonne. Die Erde dreht sich exakt so schnell um sich selbst, wiederum um die Sonne, dass alles einfach funktioniert. Wir denken an die Naturgesetze. Wäre da nur etwas minimalst verschoben, das würde alles aus den Fugen geraten. Gegeben nach dem Maß unseres Herrn Jesus. Wo zweifelst du an deinen Gaben? Siehst du deine Gaben? Eins steht fest. Jeder hat mindestens eine Gabe von unserem Gott bekommen, perfekt abgemessen in Jesus Christus. Ja, wir sehen das nämlich nun in Vers 7, dass es sich um Gaben handelt. Wenn wir uns noch fragen, ja, wo ziehen wir das her, die Herleitung? Eben, wir haben gesehen, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und die Zusammenhänge der Verse 7 und 8 zeigen das. Eben, Vers 8, er hat den Menschen Gaben gegeben. Vielleicht ist es dir schon einmal so ergangen, mir ging es auch schon so, da fand ein Fest statt, vielleicht ein Geburtstagsfest oder eine Hochzeit, aber selber ist man nicht eingeladen. Vielleicht wurdest du vergessen von einer ganz wichtigen Person. Und das geschieht ja manchmal so schnell und man will ja das gar nicht als Organisator des Festes. Aber es ist ja irgendwie manchmal verletzend, nicht wahr? Was für ein kostbarer Zuspruch ist es? Jedem Einzelnen. Vergessen wir das nicht. Keiner von uns geht bei Jesus vergessen. Keiner. Er vergisst keinen bei der Austeilung. Und dass einer vergessen geht bei Gott, bei seinem Sohn, das hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Im Gegenteil, er kennt sogar die Anzahl der Haare auf jedem Haupt aller Menschen, die gelebt haben, die leben und leben werden. Vergessen gehen, das ist absolut unmöglich. Und nochmals, wir wollen das unbedingt betonen. Bei Gott ist alles auf das Sorgfältigste abgemessen. Nicht einfach Zufall, ja nimm einfach mal da und du da. Das ist alles sorgfältig abgewogen. In 1. Korinther 12, Vers 11 heißt es, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ja, Gottes Wille, auch das ist nicht zu toppen. Absolut perfekt. Wie er will, perfekt abgemessen, zugemessen für dich und für den ganzen Leib Jesu, für die weiteren Zielerfüllungen des lebendigen Gottes. Und das bedeutet übrigens auch, meine Lieben, neidisch sein. Das hat keinen Platz. Und das ist ja zugleich auch eine herrliche Befreiung, weil Neid, das macht auch krank. Es schmerzt. Es gibt eine bittere Spirale. Neid ist anstrengend, es ist zermürbend, es zerfrisst. Und neidisch zu sein, was würde das bedeuten? Wenn jemand von uns neidisch ist, was machen wir dann? Und ich glaube, wir sind alle mal in unserem Leben neidisch. Und was machen wir dann? Wir zweifeln dann den lebendigen Gott an. Wir zweifeln an, dass er richtig gegeben hat. Wir sagen dann, du hast falsch abgemessen bei mir. Unausgesprochene Worte bei Neid wären, Herr, du hast einen Fehler gemacht. Du hast das falsch eingeschätzt. Und deshalb ist Neid so fatal. Gott macht alles richtig. Möge er uns dabei helfen, das in unserem Leben immer wieder zu erkennen und mit Freuden auch anzunehmen. Ja, manchmal ist das auch ein Prozess. Dieses Befreien, das ist ja manchmal nicht von jetzt auf gleich erledigt. Manchmal ist es mit Ringen im Gebet und ja, irgendwo auch mit Kampf verbunden. Und dazu noch einen Vers, der hat mich auch so gepackt. Wir haben ihn schon einmal gelesen in einem anderen Zusammenhang. Aber wenn wir neidisch sind, in dem Moment denken wir doch, wir können uns selber etwas nehmen. Und in Johannes 3, 27 heißt es, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ja, wie klein sind wir Menschen und wie groß ist der lebendige Gott? Er hat den Menschen Gnadengaben gegeben, wie er will. Und nun in Epheser 4, Vers 8 haben wir noch gelesen, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Meine Lieben, das ist ein Zitat. Es ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Und dort steht das Ursprungswort. Und zwar in einem Zusammenhang mit etwas. Der Ursprungsvers im Psalm 68, 19 steht im Kontext mit dem Berg Sinai. Und wenn wir das nun verknüpfen mit Epheser 4, Vers 8, was ergibt sich für einen Zusammenhang? Gefangene weggeführt, gefangen, Gefangenschaft. Ja, das ist ja auch ein Bezug zum Gesetz Gottes. Galater 3, Vers 23 als Vergleichsstelle zum Beispiel. Das Gesetz führt in Sklaverei. Die Gaben aber, oder beziehungsweise die Gnade aber, gibt den Menschen Gaben, aus Gott gewirkt. Emporgestiegen zur Höhe, haben wir gelesen, also es sind himmlische Gaben. Und weiter lesen wir dann in den Versen 9 und 10. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Ja, meine Lieben, Jesus ist in die tiefsten Niederungen der Erde hinabgestiegen. Der See Genezareth zum Beispiel liegt rund 200 Meter über dem Meeresspiegel. Das Tote Meer ruht, Entschuldigung, unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Auch ein Bild vor unseren Augen. Dort hat Jesus gelebt, er hat dort gewirkt. Sein Verzicht kommt dort zum Ausdruck. Seine Selbstentäußerung kommt zum Ausdruck. Also er ist buchstäblich in die Niederungen als Bild der Erde hinuntergestiegen, was zeigt, bis zu den schlimmsten Verbrechern der ganzen Welt. Seine Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Aber sein Vater hat ihn über alles erhöht. Er ist emporgestiegen in die Lufthimmel, über die Erde hinaus. Und dort sind eben auch wir mit ihm zusammen. Und das sehen wir hier jetzt nun im Zusammenhang. Als in die Höhe hinaufgestiegener zu Rechten Gottes, teilt er eben himmlische Gaben zu, wie wir das miteinander beleuchtet haben. Christus durchbrach das Zeitliche, überwand das Vergängliche, er erfüllte das Gesetz, er erfüllte die Gefangenschaft, er erfüllte die Eingrenzung. Gnadengaben sind himmlisch, sind befreiend, führen in die Weite. Das Gesetz zu halten, das macht das Volk Israel und die Menschen, die das versuchen, aus sich, aus dem Fleisch heraus. Das ist der große Unterschied. Und ist uns überhaupt bewusst, wenn wir hier mit dem Emporgestiegenen vor uns haben, wir haben denjenigen vor uns, dem der Apostel Paulus bei seiner Bekehrung begegnet ist. Und Jesus hat ihm gesagt, ich bin der, den du verfolgst. Paulus war blind, es umstrahlte ihn ein gewaltiges Licht. Im Hebräerbrief lesen wir von ihm, da heißt es, er ist erhabener und größer als alle anderen. Und denjenigen, der sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät im Himmel, heißt es in Hebräer Kapitel 8, unser erhöhter Herr Jesus. Und von dort teilt er uns diese Gnadengaben, diese Freiheitsgaben, könnten wir sagen, diese Gaben zu, nach seinem Maß, weil Jesus hat ein Ziel. Ist das uns bewusst, dass Gott ein Ziel hat? Und wenn es heißt, mit jedem Einzelnen, auch mit dir? Ich weiß nicht, ob du dir wertlos vorkommst. Du denkst vielleicht, du hast hier in der Gemeinde keine Aufgabe, du kannst nichts tun. Ja, dann frag doch mal den Erich, ob er vielleicht eine Aufgabe für dich hat. Wer weiß, da gibt es viel zu tun in der Gemeinde, aneinander, füreinander. Aber es braucht auch nicht für alles ein Amt. Wenn du barmherzig bist, ja, dann leb das einfach aus. Rede mit denen, die in Not sind, die eben Krankheit haben, angeschlagen sind. Besuche die Menschen an ihrem Wohnort, die vielleicht nicht mehr kommen können. Oder bete einfach zu Hause. Nach seinem Maß. Jesus hat ein Ziel. Und dann heißt es eben am Vers 10 am Schluss, da sehen wir das mit dem Ziel. Da heißt es, damit er alles erfülle. Gott gebraucht dich und mich an seinen Zielerfüllungen. Das ist absolut beeindruckend. Damit er alles erfülle. Der ganze Ratschluss Gottes sich erfüllt. Und das zeigt uns die Wichtigkeit, nicht allzu locker mit dem Gemeindeleben umzugehen. Weil bei Gott hat alles Sinn und Zweck. Und da will ich nochmals fragen, ist es ein Ziel von dir und auch ich? Ich meine, unser Leben, das geht immer auf und ab, hat manchmal auch nicht die Freude, weil ich im Herzen vielleicht auf etwas anderes im Leben ausgerichtet bin und dann dämpft man den Geist. Man ist irgendwie nicht mehr so bei der Sache. Es geht uns doch allen gleich. Mit was füllst du deine Zeit? Mit was fülle ich meine Zeit? Ist es ein Ziel von uns in unserem Leben, das zu tun, was Gott mit uns vorgesehen hat? Dem Leib zu dienen? Oder ist Gottesdienst einfach nur, ja, ich komme einfach Sonntag und gehe dann wieder nach Hause? Bevor wir nun zu den nächsten Versen kommen, entdecken wir, und das vielleicht als letzten Gedanken hier zu den Versen 8 bis 10, dass für alle Erfüllungen, das, was Jesus alles getan hat, Leidensweg, Golgatha, Auferstehung, Himmelfahrt, hinabgestiegen, hinaufgestiegen, Jesus ist der feste Grundboden. Du hast es auch so schön gebetet, Florian, vorher, ja? Der einzige Grund, warum wir hier sind. Der feste Grundboden ist Jesus. Auf dem gründet sich alles. Das kommt auch hier so wunderbar zum Ausdruck. Er ist der feste Grundboden sämtlicher Erfüllungen. Und nun die Verse 11 und 12. Da kommen wir zum nächsten Punkt und dann auch eben zum Kern. Anpassung. Da kommen wir jetzt allmählich dazu. Also der zweite Punkt, durch Zurüstung der Heiligen. Da heißt es nämlich in den Versen 11 bis 12, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, des Christus. Meine Lieben, warum werden jetzt hier in Vers 11 genau diese Gnadengaben genannt? Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Warum? Ich glaube, weil die Geistesgaben früher teilweise auch andere waren als im Gemeindezeitalter. Sie unterscheiden sich denen gegenüber in den vorherigen Zeitaltern, rund um Pfingsten zum Beispiel. Das waren ja gewaltige Zeiten der Umbrüche, des Übergangs zur gegenwärtigen Heilszeit. Damals war ja noch mehr Unmündigkeit, weil das Wort Gottes gab es auch noch nicht komplett zu Ende geschrieben. Das heißt, es war irgendwie auch noch Unmündigkeit natürlich da. Vieles war noch nicht klar. Paulus hat seine Offenbarungen zum Beispiel noch nicht bekommen, da gab es noch keinen Epheserbrief. Gottes Wort war noch nicht vollendet. Und da gab es noch Heilungen. Da wurde zur Geistesübertragung die Hand aufgelegt. Aber da jetzt falsche Rückschlüsse aus der Apostelgeschichte zu ziehen und aus dem Kontext zu reißen, das wäre natürlich fatal. Also diese genannten Gaben, hier in Vers 11 waren auch übernatürliche Offenbarungen des Geistes Gottes, zur Zeit, als Gottes Wort noch nicht vollendet war. Und Paulus hatte angekündigt in 1. Korinther Kapitel 13, dass die Reife gekommen sein wird, oder wenn die kommt, dieses Vollkommene, kann man übersetzen mit die Reife, finde ich ganz ein schönes Wort, und wenn die Reife gekommen ist, werden gewisse Dinge aufhören. Und seit die Bibel komplett ist, ist diese Reife da. Wir wissen alles. Gott hat uns alles offenbart. Deshalb, es muss auch nichts mehr dazugefügt werden. Und die Bibel endet mit einem Amen. Und das Herrliche ist somit für dich und mich, was der Geist Gottes damals Einzelnen geoffenbart hat. Das kann in Jesus Christus heute jeder von uns aus dem vervollständigten Wort Gottes gewinnen. Ist das nicht ein unglaubliches Privileg? Und da will ich fragen, ja, wie sehr forschen wir in der Bibel? Wie sehr bemühen wir uns, in unserem Zuhause darin voranzukommen? Ist es dir und mir ein Anliegen? Und wir fragen uns nun, nochmals, weshalb hier im Text Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer? Meine Lieben, ich glaube, zwei dieser Gaben für den Leib Christi, nämlich Apostel und Propheten, die sind heute nicht mehr persönlich unter uns. Denn dieser Dienst, der ist abgeschlossen. Aber warum erwähnt sie Paulus? Ja, sie wirken ja. Sie wirken doch nach wie vor. Ja, wo und wann wirken sie? Durch das geschriebene Wort Gottes. Prophetenworte, die Apostelberichte, die Augenzeugen Jesu, die wirken weiter, sind unsere Grundlage. Und auf dieser Grundlage wirken nun die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer, nach wie vor in unserer heutigen Zeit. Für uns ist ja klar, Evangelisten, wenn ihr den Straßeneinsatz macht, in Bern zum Beispiel, oder eben Evangelisten richten ihre Botschaft an ungläubige Menschen. Du bist getrennt von Jesus. Du musst Jesus kennenlernen. Du bist von Natur Sünder. Nur durch ihn kommst du in den Himmel, durch das Kreuz auf Golgatha. Sie verkündigen die überfließende Gnade, die wir in Jesus haben. Allein aus Gnade, nur aus Glauben, nicht aus dir selbst. Und wer glaubt, dem wird jeder geistliche Segen zuteil. Das Bürgertum in den Himmel. Dann die Hirten. Da können wir doch sagen, ja, das sind Gemeindeälteste. Sie sind solche, die Gnade und Frieden zusprechen, die festigen, die trösten, die begleiten, für die Schwachen einstehen, Gemeindezucht üben, indem sie Unordentlichkeit ermahnen. Hirten wachen und schützen. Sie achten darauf, dass die Gemeinde sich vom Bösen fernhält, dass niemand in der Gemeinde Böses mit Bösem vergilt. Sie schlichten, gehen dazwischen. Und sie ermahnen einander, mit Geduld einander in Liebe jeden und alles zu ertragen, weiterzugehen. Und Lehrer, ja, Lehrer vermitteln den Gläubigen Kenntnis um Kenntnis, dass sie weiterkommen in der Erkenntnis der Größe und Herrlichkeit Gottes, dass sie reifer und reifer werden. Alles Gnadengaben. Gott gibt Gaben für die Dienste. Ohne ihn ist alles ein Leerlauf und funktioniert nicht. Und nun stellt sich uns die Frage, was hat das jetzt mit Anpassen der Heiligen zu tun? Diese Liste und all das, was wir uns angeschaut haben, diese Dienste, und da könnten wir jetzt alle Gnadengaben, die wir sonst noch kennen, auch aus Römer 12 und aus 1. Korinther 12 und so weiter, könnten wir hier mit reinnehmen in die Liste. All diese Dienste, alle Gaben der Gemeinde, die meinen wir jetzt. Und die genannten Dienste hier, wir sprachen vom Ziel, Jesus wird alles erfüllen, dienen zur Zurüstung der Heiligen, haben wir gelesen. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Zur Zurüstung der Heiligen. Meine Lieben, hier für dieses Wort Zurüstung, das steht vollenden. Es steht vollenden. Es beinhaltet also die Zusammensetzung vollenden, bereiten, ausbessern und eben auch anpassen. Wir könnten sagen, zur Vollendung passend machen. Wir machen uns gegenseitig zur Vollendung passend. Oder Gott gebraucht uns gegenseitig, damit wir uns gegenseitig vollenden. Gewirkt durch ihn. Die Heiligen, das ist das Ziel der Gnadengaben, dass wir gemeinsam vorwärts kommen, bis auf den Tag Jesu Christi, wo dann wir endgültig vollendet werden. Und meine Lieben, dieses Wort Heilige, wenn du jetzt denkst, ja, das bin nicht ich, wo kommt das überall vor? Gerade natürlich wichtig für uns in den neutestamentlichen Briefen. Wer sind diese Heiligen? Römer 1, Vers 7. Einfach zwei, drei Stellen, wo wir das entdecken. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, hier heißt es allen Geliebten Gottes. Also wenn sich jemand von uns ungeliebt fühlt, nicht beachtet empfindet von anderen, auch hier in der Gemeinde, sich unbedeutend empfindet, lies diesen Vers. Du bist ein Geliebter Gottes. Ein Geliebter Gottes. Und das sagt der Allerhöchste auch über seinen Sohn. Den Sohn seiner Liebe. Das kann nicht übertroffen werden. Und da können wir deinen und meinen Namen einfügen. Auch du bist gemeint. Vom Allerhöchsten geliebt. Und wir sehen mit diesem Vers, dass die Geliebten sogleich Heilige sind. Das heißt, zwangsweise, Gott hat mit dir etwas vor. Ich will es nochmals betonen. Auch dann, wenn du denkst, du wirst überall übergangen. Das fängt ja schon im Kindesalter an, zuletzt gewählt im Sportunterricht, im Fußball. Es sind immer so Messerspitzen, die schmerzen innerlich. Das ganze Leben zieht sich das durch vielleicht. Du bist ein Geliebter Gottes. Ja, wer sind diese Heiligen? In Philemon Vers 5 schreibt Paulus, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Wir sehen, die Liebe gegenüber allen Heiligen, auch hier sehen wir, scheinbar handelt es sich um alle Gemeindeglieder. Du und ich sind da gemeint. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir fehlerlos wären. Nein, weil wir aus der überfließenden Gnade in Jesus Christus leben dürfen. Wie steht es um deine Liebe? Wie steht es um meine Liebe gegenüber den anderen Geschwistern? Wir sind doch verpflichtet, diese zu lieben. Einander anzunehmen, wie wir sind. Und wir würden nur noch viele Stellen finden, wo wir entdecken könnten, dass wir Heilige sind. Aber vielleicht so die bekannteste Stelle in diesem Bezug ist natürlich 1. Korinther 1, Vers 2. Da heißt es, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus, Jesus, an die berufenen Heiligen, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen. Alles Heilige. Und wir wissen um die Missstände in Korinth. Die haben sich besoffen beim Abendmahl. Und sie werden Geheiligte genannt. Das ist kein Freipass zur Sünde, aber ich will nur damit aufzeigen, diese Gnade ist unermesslich. Also wir sind gemeint, auch wenn Fehler in unserem Leben sind, wir uns unwürdig fühlen, das ist ein Lug, Betrug, wir sind würdig wegen Jesus, heilig. Und stell dir einmal vor, wir waren bei Zurüstung der Heiligen. Wir bereiten uns gegenseitig aus, vor, bessern uns gegenseitig aus, wir vollenden uns gegenseitig, wir passen uns an, also Gott durch uns gegenseitig. Das ist doch unglaublich. Es gibt die Bibel, die Worte der Apostel, es gibt die Propheten, dann Evangelisten, Hirten, Lehrer, jedes Gemeindeglied mit seinen Gaben zur Vollendung von uns gegenseitig. Und da sind wir nun. Meine Lieben, hier geht es uns ans Privatleben. Ist nicht so einfach zu sagen, aber hier geht es uns auch an unser Privatleben. Es geht an unsere Oase zu Hause. Es führt uns hier unmissverständlich nochmals vor Augen, wie wir unsere Energie in unserem Leben verwenden sollten. Für die Geliebten Gottes. Und natürlich gehört ein Nachmittag allein mit der Familie unbedingt dazu. Das darf nicht vernachlässigt werden. Aber es kann nicht sein, wenn Gemeindeglieder sich alleine fühlen und nie eingeladen sind und vielleicht niemanden haben. Kann auch nicht sein. Wie ist das bei uns? Fragen wir uns ganz persönlich, jeder für sich. Lässt du dich dort gebrauchen bei den Dingen, die Gott dir aufs Herzen legt? Und ich glaube nicht, dass wir hier auf eine übernatürliche Berufung irgendwie warten müssen, sondern ich glaube, oder ich sehe persönlich Berufung so, wenn wir mit dem Herrn leben, ist das dran, was dir und mir auf dem Herzen liegt. Was auf dem Herzen liegt. Das, was dir und mir wichtig ist. Der Mensch, der dir jetzt gerade wichtig ist. Denken wir daran, dass wir uns gegenseitig oder dass wir aneinander arbeiten. Also eigentlich als Christ alleine leben zu wollen, ein einsames Leben führen zu wollen, ist absolut eigentlich unbiblisch. Gibt es nicht. Es gibt keine Solo-Christen. Fragen wir den anderen, wie geht es dir, und hoffen, dass er mir nicht antwortet? Meinen wir das so? Was machst du jetzt gerade? Haben wir Anteil? Freuen wir uns mit? Trauen wir mit? Zusammenwachsen. Ja, und das führt uns nun zum letzten, dritten Punkt. Also die Vollendung der Heiligen, also alle, da geht es um drittens zur Auferbauung der Gemeinde. Da lesen wir nochmals Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Ja, was Paulus uns hier deutlich macht, eben, wir können Gemeindeleben nicht einfach auf die zu leichte Schulter nehmen. Und diese Auferbauung der Gemeinde, das ist das Hauptziel der Gemeinde Jesu. Es ist das Hauptziel des Leibes Christi, wo wir alle mitdienen. Eben, ich will das immer wieder wiederholen, wo wir uns gegenseitig vollenden. Inwiefern ist uns selber das als Ziel der Gemeinde wichtig? Überlegen wir uns bei einem Umzug zum Beispiel, also wenn du jetzt die Adresse wechselst, überlegst du dir, ob der Wohnort der neue einfach nur gut ist für die Arbeitsstelle? Oder überlegst du dir auch, ich will möglichst einfach zur Gemeinde kommen? Und an dieser Stelle ist sogar die Frage, was ist jetzt wichtiger? Ist die Arbeitsstelle wichtiger? Oder ist die Gemeinde wichtiger? Eigentlich ist das Letztere doch eigentlich wichtiger, nicht wahr? Und wie bestrebt sind wir jetzt persönlich, dass wir an allem in der Gemeinde teilnehmen können, dass wir auch zur Bibelgebetstunde gehen können, unter der Woche zum Beispiel. Und klar, wie gesagt, jeder muss sich selber prüfen. Die einen haben wirklich Gründe, warum das nicht möglich ist. Absolut, das gibt es. Aber es muss gewisslich geprüft sein. Man muss da im Frieden sein vor unserem Herrn. Und nun, was bedeutet diese Auferbauung des Leibes, Vers 13? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist ein Maxim. Dahin wachsen. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Und nicht nur die eigene Vollendung steht im Blickfeld, sondern eben das ganze Kollektiv des Christuskörpers. Mir ist der andere genauso wichtig, der muss genauso vorankommen wie ich selbst. Auferbauung, aus meiner Sicht verstehen wir den Begriff oftmals zu einseitig. Oftmals wird er zahlenmäßig verstanden. Also wir müssen die Gemeinde erbauen, das heißt immer mehr sollen hinzukommen. Das ist ein wichtiges und schönes Ziel. Aber nein, es geht nicht nur um das, sondern es geht um die Lehre, es geht um das tiefere Verständnis der Gedanken Gottes, darin voranzukommen, auferbaut zu werden. Leider sind wir doch da manchmal etwas oberflächlich, nicht wahr? Zur Einheit des Glaubens kommen, zur gleichen Ausrichtung und Erkenntnis und in dem Bezug zum Beispiel sich gegenseitig anpassen oder auferbauen, kann auch bedeuten, vielleicht nicht mehr nur, sage ich mal, im Alten Testament zu lesen oder nur in den Evangelien zu lesen, sondern ausgeglichen unterwegs zu sein. Genauso die paulinischen Briefe zu lesen, und ich merke, ich poche darauf, weil da auch direkt unsere Verheißungen als Leib Christi ja mit drin sind. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und Paulus immer nur als Parallelstellen zu verwenden, da kommen wir nicht vorwärts. Die ganze Bibel gehört dazu. Und meine Lieben, wenn wir zum Beispiel auch da stehen bleiben, Jesus ist mein König. Ja, das ist so, das ist schön und richtig. Aber Paulus geht viel weiter. Er sagt, du und ich, wir sind Glieder des Leibes Christi, wir sind jetzt Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, darin voranzukommen, zu wachsen, in die Reife zu kommen, miteinander zum vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das kann auch bedeuten, wenn Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, so kennen wir denn nun von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Ist doch ein interessantes Wort. Interessant ist, dass wir Weihnachten 4 Wochen lang feiern. Und das ist wichtig. Gott wurde Mensch. Ohne Menschwerdung Gottes nichts mehr. Da wäre Endstation. Aber wie lange wird Himmelfahrt gefeiert? Eigentlich gar nicht. Das ist jetzt der Vatertag. Elegant, ausgehebelt, ich persönlich glaube, ein Schachzug des Teufels. Weil über den erhobenen Christus, da redet fast keiner, außer jetzt bei uns in vielleicht freikirchlichen Gemeinden oder so. Aber ist ja interessant. Ein Monat Weihnachten feiern ist schön und wichtig, aber was ist mit Himmelfahrt? Mit Paulus hat den Auftrag bekommen, rede von dem, was du gesehen hast. Ja, was hat er gesehen? Er hat den Erhabenen gesehen. Reden wir von dem? Gegenseitig anpassen, gefestigt werden, gestärkt werden, weiterkommen, Breite, Länge, Tiefe, Höhe, zu wachsen in die übersteigende Liebe des Christus. Ja, und wenn wir das tun und durch die Gnade des Herrn wachsen, kommt Vers 14. Und damit kommen wir dann auch schon sehr bald zum Schluss. Dann sind wir nicht mehr in Vers 14, könnt ihr vielleicht kurz lesen, da heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also nicht mehr hin und her geworfen sind wir, je weiter wir wachsen. Wir stehen fest wie ein Mann, alle zusammen, jeder für sich auch. Nun, das wichtigste Ziel der Gemeinde insgesamt, und eben hier kommen wir zum Schluss, wir lesen die Verse 15 bis 16, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus verbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So wie alle Organe eines biologischen Körpers miteinander verbunden sind und funktioniert. Wir stehen miteinander in der Verbindung, wachsen gemeinsam, sind voneinander abhängig und wir geben uns auch die Energie, gemeinsam zu wachsen. Und da schließt sich heute zum Schluss dieser Kreis. Der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Die geistliche Einheit gilt es zu halten, haben wir eingangs gesagt. Wir wollen einander Fürsorge tragen. Und wenn ein Glied leidet, ja, dann leiden die anderen mit. Jeder bringt seine Gabe ein, gegenseitige Liebesdienste. Einander zuhören, füreinander da sein, begleiten. Nicht jeder kann alles gleich gut. Jemand von uns ist der bessere Redner. Ein anderer von uns ist der bessere Zuhörer. Ein anderer von uns mehr der Evangelist und wieder ein anderer mehr der Lehrer. Einer ist der organisierte und strukturierte und der andere mehr der Künstler und bringt Innovation, aber überhaupt nicht strukturiert. Einer kann liebevoll, tröstlich ermahnen, der andere ist vielleicht mehr der Elefant im Porzellanladen. Einer ist gastfreundlich, einer ist barmherzig. die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Wir haben gesagt, alles maßgeschneidert zugeteilt. Ist es dir aufgefallen, was hier steht? Wir haben am Anfang gelesen, das Maß der Gnadengaben, nicht wahr? Mit Jesus. Hier lesen wir das Maß der Leistungsfähigkeit. Das habe ich jetzt, kommt mir einfach gerade in den Sinn. Hier steht das Maß der Leistungsfähigkeit. Und in Römer Kapitel 12, die Verse 3 bis 5 heißt es, das Maß des Glaubens, das Gott zuteilt. Also Maß der Gaben, Maß der Leistungsfähigkeit und das Maß des Glaubens. Meine Lieben, einige sind stärker, andere sind schwächer. Hast du dir schon mal überlegt, dass Gott dir vielleicht bewusst etwas schwächer zumisst als einem anderen? Verzagst du an deiner Schwachheit, dass du vielleicht mehr Schlaf brauchst und nicht um 19 Uhr abends nach einem Arbeitstag noch den Garten umgraben kannst? Da gehöre ich mit dazu. Ich bin froh, haben wir keinen. Ich könnte das nicht. Ich bin sehr schnell müde und einfach körperlich bin ich nicht der Stärkste. Aber ist doch völlig okay. Und wenn wir hier sehen, das Maß der Leistungsfähigkeit, Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade, die in mir ist. Ist alles ein Gnadengeschenk Gottes. Wir brauchen doch nicht zu zermürben, weil wir vielleicht vor Gott ein schwächeres Gefäß sind. Um das geht's doch gar nicht. Wir müssen uns ja gar nicht vergleichen. Er misst ja zu. Und wenn er zumisst, darf ich auch meine Schwachheit dankbar aus seinen Händen nehmen. Und ich habe neulich auch jemandem bei uns im Werk gesagt, die Person ist so viel krank. Habe ich ihr auch mal gesagt, du, ich weiß das jetzt, vielleicht klingt das so von oben herab, wenn man selber nicht leidet oder so, aber ich habe das als Ermutigung gemeint. Ja, wir dürfen auch dazu einfach Ja sagen und müssen nicht ständig in diesem Leistungsdruck sein. Gott misst zu. Und wenn ein Wim Malgo damals, 1955, als Pionier in eine total da war ja Krieg vorbei, da lag alles brach, ja, der hatte natürlich ein besonderes Maß an Glauben von Gott geschenkt bekommen, dass er so etwas überhaupt aufbaut. Auch da sehen wir, das Maß des Glaubens teilt auch Gott zu. Wir dürfen einfach mal auch durchatmen und sagen, jawohl, so wie ich bin, so wie du bei mir alles zumisst, ist das völlig in Ordnung. Aber das, was du mir zugemessen hast, will ich vor dir treu verwalten, als treuer Haushalter in deinen Augen. Und der eine hat mehr und der andere hat weniger. Der eine leistet mehr und der andere leistet weniger. Völlig in Ordnung. Das Ja zu haben zu den Wegen Gottes, das ist der größte Gottesdienst, den es gibt. Ja, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wir haben heute Morgen gesehen, die Anpassung der Heiligen. Der erste Punkt war, Gaben im perfekten Maß. Das zweite war, durch Zurüstung der Heiligen, dieses gegenseitige Vollenden. Und drittens, zur Auferbauung der Gemeinde, eben darin auch weiter in die Tiefe zu wachsen, bis zum Maß der vollen Größe des Christus. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass keiner von uns alleine ist, sondern du bist mit dabei, du wohnst in uns, du gehst mit in alle Lebensabschnitte und alles, was uns vielleicht auch trübt. Und so haben wir uns auch gegenseitig, Herr, alles Kinder des lebendigen Gottes, Gottes Hausgenossen, Herr. Dafür können wir dir nur danken, dass wir uns gegenseitig haben und dass du uns trotz aller Fehlbarkeit in unserem noch Fleisch, Herr, all unseren Schlechten, den Gedanken und allem, dass du uns dennoch zur Auferbauung, zur Vollendung, zur Anpassung gegenseitig gebrauchst, wahrlich ein Wunder. Ich will dir danken, dass du damit auch zeigst, dass du mit einem jeden von uns zurechtkommst, mit den stolzesten Charakteren kommst du zurecht. Das betrachten wir ja auch, wenn wir die Welt sehen, Herr, wie stets Königreiche kamen und gingen, Stets hast du wieder eine Zuchtrute für den Nächsten gehabt, Herr, und so im Liebevollen auch unter uns. Du kommst mit uns zurecht, du machst uns passend, du gebrauchst uns gegenseitig, du bringst uns ans Ziel, Herr, und das ist so wohltuend. Und Herr, du weißt, wer vielleicht verzagt ist oder innerlich bekümmert auch, weil er vielleicht bei sich keine Gaben sieht oder sich unbrauchbar fühlt oder vielleicht denkt, ah, ich weiß ja gar nichts aus der Bibel. Ich will dich bitten, Herr, dass du auch das groß machst, auch zu diesen Dingen ein Ja zu haben. Wie du es einem jeden von uns schenkst, ist das Richtige, Herr. Ich will dich bitten, hilf, dass wir auch Schwachheit aus deinen Händen nehmen dürfen. Wir haben es gesehen, du misst ein Maß von Glauben zu, von Leistungsfähigkeit, Gaben, Herr. Und dafür danken wir dir, dass bei dir alles perfekt ist und wir einfach treu für dich leben dürfen. Das, was du uns anvertraust, dürfen wir einfach treu für dich investieren, Herr. Zu deiner Ehre, Herr. Und dafür danken wir dir. Gib uns einen fröhlichen, guten Tag. Ich will dir nochmals Ursula bringen mit diesen zwei Dingen, mit Schulter und Bandscheibe. Ich will dir Monika auch nochmals bringen. Alle leidenden Geschwister aus auch dieser Gemeinde, Herr, tu du wohl, gib du Freude, erquicke du, trage du durch, Herr. Und gib du einfach auch Geduld. Und nimm du Schmerzen und Nebenwirkungen. Wir danken dir dafür und wollen dich loben und preisen. Amen.